Explosionen in Caracas. So lautete etwa vor wenigen Tagen eine der ersten Meldungen aus Venezuela. Wenig später wurden dann Details bekannt. Die USA haben den Staatschef von Venezuela, Nicolas Maduro, gefangen genommen, auf ein US-Kriegsschiff und von da in die USA gebracht. Maduro war ein sehr umstrittener Präsident. Die letzten Wahlen wurden von vielen Staaten nicht anerkannt. Der Bevölkerung geht es in weiten Teilen nicht gut, trotz enormer Ölvorkommen in dem sozialistisch regierten Land. Zumindest politisch könnten all das Gründe sein, gegen Maduro vorzugehen. Doch die Gefangennahme hat US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz anders gerechtfertigt, analysiert ARD-Washington-Korrespondent Carsten Kühntop.
In der Pressekonferenz hat Trump deutlich gemacht, dass es ihm ganz klar um das Erdöl von Venezuela geht. Er hat nicht davon gesprochen, dass man einen Regime-Change will. Es geht nicht darum, dass die USA wollen, dass Venezuela wieder zu einem demokratischen Land wird. Demokratie, das Wort hat er nicht ein einziges Mal im Mund genommen, sondern Trump hat gesagt, dass man das Erdöl beansprucht und die vollständige Kontrolle und den vollständigen Zugang dazu will.
Bemerkenswert, die US-Regierung versucht, dieses Motiv nicht mal zu verschleiern. Die USA wollen Zugang zum Erdöl und dazu Maduro vor Gericht stellen in den Vereinigten Staaten. Die Vorwürfe unter anderem Verschwörung zum internationalen Drogenhandel und Terrorismusfinanzierung. Die Gefangennahme hat also eine strafrechtliche Komponente. In der Diskussion in den USA spiele die rechtliche Bewertung des Geschehens nun aber allenfalls eine kleine Rolle, sagen Beobachter wie ARD-Korrespondent Carsten Kühntop. Er bescheinigt der US-Regierung widersprüchliches Verhalten. Einerseits argumentiere sie mit der Strafverfolgung.
Andererseits sagt aber Trump ganz klar, wenn Venezuela nicht das tut, was wir verlangen, dann können wir noch einmal militärisch zuschlagen. Schließlich haben wir ja in der Karibik weiterhin diese große Armada stationiert. Bei den Demokraten spielt die Frage nach dem Recht durchaus eine Rolle, bei den Politikern der Demokraten. Bei den Normalamerikanern, Otto-Normalamerikanern, für sie ist das eine abgehobene Sache, eine rein akademische Frage. Die Menschen blicken da eher auf das Ergebnis und das lautet, ein bösartiger Gewaltherrscher ist nicht mehr an der Macht und das findet man dann tendenziell einfach gut.
Wenn ein Staat einen anderen Staat attackiert oder wie hier dessen Präsidenten gefangen nimmt, hat das eine völkerrechtliche Komponente. Das Völkerrecht verbietet Staaten, dass sie Gewalt anwenden. Und die Gefangennahme sei so eine verbotene Gewaltanwendung, sagt Christoph Safferling. Er ist Professor für internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Einzige Ausnahme von dem Verstoß gegen das Völkerrecht? Die USA würden angegriffen und könnten sich auf ihr völkerrechtliches Selbstverteidigungsrecht berufen. Doch das liege hier nicht vor, sagen Völkerrechtsexperten wie Safferling.
Die Selbstverteidigung setzt voraus, dass ein bewaffneter Angriff vorliegt bzw. unmittelbar bevorsteht. Und das können wir hier nicht feststellen.
Dass die venezolanische Regierung womöglich die Drogenmafia unterstützt, wie die USA behaupten, ändert laut Safferling daran nichts. Ebenso nicht, dass Maduros letzte Wahl nicht anerkannt ist und seine Präsidentschaft als illegitim galt. Und selbst wenn Diktatoren ihre Bevölkerung grausam behandeln, würde das allein ein Einschreiten eines anderen Staates nicht rechtfertigen.
Es macht natürlich insofern einen Unterschied, als es natürlich von der Moral und von der Wertigkeit hier was anderes ist und wir jetzt von dem Ergebnis her ja möglicherweise auch uns freuen darüber, dass Maduro jetzt verschwunden ist und wir hoffen natürlich für das venezolanische Volk, dass da jetzt, was die menschenrechtliche Lage angeht, sich die Situation schnell und nachhaltig bessert. Wenn wir hier unterscheiden würden im Völkerrecht zwischen legitimer und illegitimer Herrschaft, was grundsätzlich mal ein innerstaatliches Problem ist, dann gerät das Völkerrecht nach dem aktuellen Stand jedenfalls in eine massive Schieflage.
Für die Zukunft wünscht Christoph Safferling sich aber, dass das Völkerrecht klare Regeln beinhaltet, nach denen in solchen Situationen andere Staaten ohne Willkür eingreifen könnten. Konkret?
Dass es eine unabhängige Institution gibt, die das dann möglicherweise feststellt und dann da eingegriffen wird, etwa durch eine Autorisierung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen oder dergleichen. Ja, aber das ist nicht die Lage des Völkerrechts aktuell.
Das Fazit des Juraprofessors Christoph Safferling: Die Gefangennahme Maduros verstößt eindeutig gegen das Völkerrecht.
Die Durchsetzung von Haftbefehlen muss halt einfach auch nach anderen Regeln, also nach den Regeln des internationalen Strafrechts dann erfolgen. Die internationale Zusammenarbeit im Strafrecht ist relativ komplex, aber der richtige Weg wäre hier ein Auslieferungsverfahren. Und dann müsste Venezuela eben entsprechend Maduro ausliefern oder möglicherweise auch amerikanische Truppen einladen, diesen Haftbefehl durchzuführen. Das wäre ja theoretisch denkbar. Aber das ist ja alles nicht passiert. Also ein nationaler Haftbefehl rechtfertigt ein solches Eingreifen genauso wenig.
Auf den anstehenden Strafprozess gegen Maduro in New York wirke sich das aber nicht aus. Ein US-Gericht könne ihn also wirksam nach nationalem Recht zu einer Haftstrafe verurteilen, wenn er gegen US-Strafvorschriften verstoßen hat. Der Umgang der USA mit Venezuela ist nicht der erste Völkerrechtsbruch in den vergangenen Jahren. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine verstößt seit Jahren gegen völkerrechtliche Regeln. Als völkerrechtswidrig gilt ebenso die israelische Siedlungspolitik im Westjordanland. Den Israelis wurden in den vergangenen Jahren auch mehrfach weitere Verstöße gegen das Völkerrecht vorgeworfen. Sie hätten als Reaktion auf den Überfall der Hamas im Oktober 2023 zum Beispiel zu wenig Rücksicht auf die Bevölkerung im Gazastreifen genommen. Die Bewertung von Rechtswissenschaftlern geht da aber teils auseinander. So oder so, das sind mehrere Beispiele, in denen das Völkerrecht in den vergangenen Jahren bei beteiligten Staaten wenig oder vielleicht sogar gar keine Beachtung fand.
Da kann man auf den Gedanken kommen, dass das Völkerrecht jetzt tatsächlich hier nicht mehr den Wert hat, den es haben sollte oder den es auch einmal hatte. Also wir sind hier tatsächlich schon an einem gewissen Wendepunkt.
Christoph Safferling macht sich Sorgen um das Völkerrecht. In seinem aktuellen Buch Ohnmacht des Völkerrechts beschreibt er wichtige Entwicklungsschritte des internationalen Rechts. Das heutige Völkerrecht lebt stark von der Nachkriegsordnung und den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, bei denen 24 damalige Nazis angeklagt und zum Großteil 1946 zum Tode verurteilt wurden. Seitdem habe sich das Völkerrecht ständig weiterentwickelt. Und dabei habe es immer wieder Ereignisse und Phasen gegeben, in denen das Regelwerk missachtet wurde oder unter Druck geriet. Zwei Beispiele, bei denen jeweils die USA zentrale Rollen spielten. 1989 nahmen sie das damalige Oberhaupt von Panama, Manuel Noriega, gefangen, ähnlich wie Maduro im eigenen Land. Sie brachten Noriega in die USA, stellten ihn dort vor ein Strafgericht und er wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Ein zweites Beispiel mit menschlich, politisch und rechtlich anderem Ausmaß, der Irakkrieg ab 2003. Er war eine Reaktion auf die Anschläge in den USA am 11. September 2001. Der Krieg gilt ebenfalls als völkerrechtswidrig. Ein Stück weit ist die Geschichte des Völkerrechts mit solchen negativen Ereignissen eng verbunden. Rechtswissenschaftler Christoph Safferling beobachtet im Moment aber eine Phase, in der das Völkerrecht sehr stark unter Druck geraten ist.
Die Macht spielt wieder eine viel größere Rolle als das Recht und die Hoffnung bleibt, dass eben, wenn die Vernunft wieder einkehrt, tatsächlich die Institutionen gestärkt werden oder vielleicht auch neue Institutionen geschaffen werden, die dann in einem besseren Maße in der Lage sind, Frieden und Sicherheit und Menschenrechte in der Welt zu gewährleisten.
Dafür sei es wichtig, dass die Weltbevölkerung solche Völkerrechtsbrüche nicht einfach hinnimmt. Eine Aufgabe, die die Öffentlichkeit und die jeweiligen Regierungen übernehmen müssten.
Deswegen müssen wir jetzt auch als Europäer das einfach immer klar benennen, dass das Völkerrechtsbrüche sind, nicht dass da irgendwie der Verdacht aufkommt, dass wir das irgendwie tolerieren würden oder sich das Völkerrecht am Ende noch in so eine Richtung entwickelt, ja, dass das gerechtfertigt ist. Da müssen die europäischen Staaten und natürlich auch andere Staaten tun das ja auch. Ja, südamerikanische Staaten haben ja auch entsprechende Deklarationen verfasst gegen diesen Völkerrechtsbruch und das müssen wir immer wieder betonen.
Eine zentrale Rolle komme dabei aber insbesondere Deutschland zu. In seinem Buch Ohnmacht des Völkerrechts analysiert Safferling: Deutschland traue sich eine internationale und völkerrechtliche Vorreiterrolle oft nicht zu. Sie werde uns, also Deutschland, aber von vielen anderen zugetraut. Deutschland müsse sich der Aufgabe daher selbstbewusster stellen, fordert der Juraprofessor von der Universität Erlangen-Nürnberg.
Auch aus unserer geschichtlichen Verantwortung eben heraus, weil wir ja als Aggressoren des Zweiten Weltkriegs und als Täter des Holocaust auch diese massive Schuld auf uns geladen haben und eben jetzt darauf beharren müssen, dass diese Regeln genau solche Dinge, Aggressionen gegenüber anderen Staaten verhindern muss. Ja, das ist, glaube ich, unser Auftrag und das sind wir den vielen Opfern des Zweiten Weltkriegs auch schuldig. Ich glaube, wir haben letztlich keine andere Wahl, denn wir sind ja auch bedroht. Jetzt in der Aggression Russlands gegenüber der Ukraine haben wir hier Krieg im Grunde ja direkt vor unserer Haustür. Und das ist unsere Aufgabe. Wir sind der größte und stärkste Staat im Zentrum Europas und wir müssen da, glaube ich, tatsächlich diese Vorreiterrolle jetzt akzeptieren und auf diesen Kriterien, auf der Einhaltung des Rechts beharren.
Keine leichte Aufgabe, gerade wenn selbst an sich enge Verbündete wie die USA mehr nach dem nächsten Deal schauen und dabei internationales Recht und entsprechende Werte offenbar hinten anstellen.